Der Bibelvers heute Abend bringt uns an das Ende der Welt und wir lesen aus Offenbarung 14 die Worte: Und ein weiterer Engel kam, der rief mit lauter Stimme: Ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Offenbarung 14, Vers 15. Wir haben gesagt, dass dieser Vers die Wiederkunft Christi beschreibt und es hier ein Engel ist, der den wiederkommenden Christus zuruft: Ernte. Und dann die Worte nachschiebt, dass nämlich die Zeit des Erntens gekommen ist und die Ernte sogar überreif geworden ist. Und zu einer Überreife kommt es immer dann, wenn der Zeitpunkt der Ernte verspätet erfolgt. Und zwar nach dem eigentlich vorgesehenen Zeitpunkt. Die Ernte, haben wir gesagt und wissen wir, ist die Mitnahme der Gläubigen in den Himmel. Und zwar bei Christi Wiederkunft. Was für ein Ereignis, wenn es soweit ist. Und es wird geschehen, auch wenn es sich verzieht, weil Gottes Wort getreu ist. Und genau auf diese Ernte hat der Himmel gewartet. Wir wissen für mindestens 6000 Jahre, dass endlich dieser Tag anbrechen würde. Und jetzt sagt Gottes Wort, dass genau diese Ernte verspätet erfolgt und deswegen überreif geworden ist. Ihr Lieben, dies ist die Geschichte von der Verzögerung des Abschlusses der Weltgeschichte. Und dieser Vortrag trägt den Titel »Zurück in die Wüste, Erlaubnis für den Einzug entzogen«. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Gott sich Israel angeboten und ihnen den Einzug nach Kanaan angeboten hat, aber Israel freundlich, aber bestimmt abgelehnt hat. Und damit schloss sich das Zeitfenster, damit schloss sich die nach göttlicher Vorsehung gegebene Möglichkeit. Und dadurch wurden aus 11 Tagen beziehungsweise aus 2 Jahren mit Unterweisung letztlich 40 Tage, bis das, was Gott sich vorgesetzt hatte, mit diesem Volk erreicht worden wäre. Würde das geistliche Israel das gleiche Schicksal tragen, würde und wurde auch uns der Einzug angeboten. Aber haben auch wir die Möglichkeit verschlagen und verworfen? Hat sich deswegen auch für uns die Tür der Gelegenheit geschlossen? Und leben wir seither damit in der Zeit des Verzugs und der Verzögerung? Das ist die Frage. Den Israeliten wurden 400 Jahre gegeben. Und das Ende der 400 Jahre war im Jahre 1446, 1446 vor Christus. Und Abraham hat es ihnen vorausgesagt. Sie wussten darum. Den Adventisten wurden 2300 Jahre gegeben. Und das Ende dieser Zeitprophetie brachte sie ins Jahr 1844. Daniel hatte diese Zeitprophetie vorausgesagt. Das Ende der jeweiligen Zeitprophetie stellt den Beginn der jeweiligen Bewegung dar. Zum einen die Wüstenbewegung am Ende der 400-Jahr-Prophetie, und zwar im Jahre 1446 vor Christus. Zum anderen die Adventbewegung am Ende der 2300-Jahr-Prophetie, und zwar im Jahre 1844. Der Urheber von beiden Bewegungen war Gott, denn Gott selber gab die Zeitprophetien. Dann in Ägypten wurden große Wunder gewirkt. Wir dachten und wir denken an Moses Hand, wir denken an Moses Stab, wir denken an die Plagen, um einiges zu nennen. Und diese Wunder gingen dem Auszug aus Ägypten voraus. Und es hat die Israeliten und ihren Glauben gestärkt. Und es hat ihnen auch angekündigt, dass der Zeitpunkt der Befreiung nahe bevorstand. Gott würde auch darüber neben seinem prophetischen Wort zu uns sprechen und eine Erweckung, ein Aufwachen bewirken. Auch in der Welt kam es zu Wundern. Ägypten steht geistlich für diese Welt. Denken wir an den dunklen Tag in der Menschheitsgeschichte. Es war keine Sonnenfinsternis, bis heute astronomisch nicht zu erklären. Aber die Geschichtsbücher zeugen davon, dass große Teile der Welt davon Notiz genommen haben im Jahre 1780. Direkt die Nacht, die sich daran anschloss, das nächste übernatürliche Spektakel, und zwar genauso, wie es die Prophetie Gottes Wort vorausgesagt hat, nämlich der Mond, der blutrot wurde. Dann ein paar Jahre später, im Jahre 1833, der Sternenfall, auch wieder völlig übernatürlich. Es waren nicht ein paar Sterne, die gefallen sind, es war ein Regen von Sternen. Dann 1755 das große Erdbeben von Lissabon. Dann denken wir, auch das wäre menschlich nicht zu erklären. Die Kinderprediger, wenn die Erwachsenen nicht predigen dürfen, dann lässt Gott sich doch nicht in die Karten schauen und das Spiel verderben, dann würde er einfach die Kinder berufen zu predigen. Denken wir an Schweden. Was für erfüllte Prophetie. Gott könnte selbst über die Kinder seinen Geist ausgießen. Es ist nicht unser Intellekt, der uns eine Botschaft aufträgt. Diese Wunder gingen dem Auszug voraus und stärkten die Adventgläubigen, und zwar weltweit, und kündigten ihnen weltweit, weil Ägypten ist weltweit, die Befreiung an. In Israel war es so, dass erst das Passafest gehalten wurde, und das Passafest hat auf das Lamm verwiesen, auf Christus verwiesen. Und dann folgte der Auszug einen Tag nach diesem Fest. Bei den Adventgläubigen war es so, erst erfolgte der Verweis auf Christus. Denken wir an die Predigten von Miller. Er sagte selber, ich predige nicht das Weltende primär. Meine Aufgabe ist es, Christus zu predigen und Menschen nicht zum Weltende heranzuführen, sondern Menschen zu Christus zu bringen. Und dann erfolgte der Auszug am 22. Oktober 1844. In beiden Fällen, Typus und Antitypus, Miniatur und dann dem Großen, der eigentlichen Erfüllung, wurde zuerst Christus gedacht, er wurde gepredigt und dann erfolgte der Auszug. Bei Israel war es so, dass es eine heterogene Gruppe war. Es waren die Israeliten, also die Gläubigen, und es waren die Fremden. Warum? Weil jeder Ägypter sich anschließen durfte. Einige von diesen Fremden, selbst von den Israeliten, waren bekehrt. Andere hingegen waren nicht bekehrt. Wir hatten gesagt, dass sich viele Ägypter nur aus Sensationslust, aus Freude am Spektakel, endlich ist mal was los. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das war das größte Spektakel überhaupt. Sich aus dieser Motivation angeschlossen haben, und uns ist es sogar offenbart, um den Tod durch den Würgeengel zu entgehen. Es wäre doch ein guter Grund, sich diesem Gott anzuschließen. Es waren letztlich weltliche Motive, egoistische Motive. Und genau diese hinderten dann während der Wüstenwanderung ständig und beständig den Fortschritt. Und sie hatten sogar den Wunsch, zurück nach Ägypten zu kehren, und hatten diesen Wunsch auch den anderen eingepflanzt in ihre Herzen. Auch die Adventisten waren eine heterogene Gruppe. Es waren die Adventgläubigen, die hatten wirklich geglaubt, waren mit Herz bei der Sache, und es gab die Mitläufer. Warum? Weil jeder Weltbürger sich dieser Bewegung anschließen durfte. Und einige von ihnen waren bekehrt, aber andere waren nicht bekehrt. Und diese schlossen sich so häufig an als Mitläufer aus reiner Sensationslust. Na, schauen wir mal, was passiert. Aus erster Reihe, wie toll. Aus Freude am Spektakel und auch, weil sie der Zerstörung der Welt entgehen wollten, durch das erwartete Gericht und durch den Weltuntergang, den sie erwartet hatten. Das heißt, sie hatten letztlich weltliche Motive, und genau diese waren es, die dann den Fortschritt hindern würden und zu einer so großen Umkehr nach der Enttäuschung führen würden. Sie wünschten die Rückkehr zu ihrem alten weltlichen Leben und würden nicht treu in dieser Bewegung bleiben. Daher, in beiden Fällen war eine Prüfung nötig. Und die Prüfung war die Enttäuschung. Israel wurde enttäuscht, denn sie hatten erwartet, dass die Reise kurz wäre. Sie hatten erwartet, dass sie sofort in das Kanaan, in das irdische Kanaan einziehen würden. Aber Gott hatte vor, zuvor sie noch einiges zu lehren. Auch die Adventgläubigen wurden enttäuscht. Denn ihre Erwartung war, dass die Reise kurz wäre, dass sie sofort einziehen könnten ins himmlische Kanaan. Aber auch Gott hatte genauso bei ihnen sie noch einiges zu lehren im Vorfeld. Bei Israel war es so, dass der Auszug beschwerlich war und Entbehrungen erforderte und sogar Glauben erforderte. Es geht nicht ohne Glauben, bis in unsere heutige Zeit, auch bei unserem Auszug. Es wird nicht ohne Glauben gehen. Gott wird es so machen. Nach dem Auszug hätten sie, die Israeliten, keine weiteren Strapazen erwartet in der Wüste. Genauso bei den Adventgläubigen. Auch ihr Auszug war beschwerlich. Es forderte Entbehrung. Sie hatten mitunter alles aufgegeben für die Mission. Ihr ganzes Leben, ihr ganzes Geld, ihren Beruf, um diese Sache zu verkündigen und dem treu zu sein. Und es erforderte auch Glauben. Sonst bist du nicht bereit, alles aufzugeben, wenn du nicht wirklich an diesen Gott und an diese erfüllte Prophetie glaubst. Und nach dem Auszug hätten auch sie, und zwar aus dem Auszug aus der Welt, keine weiteren Strapazen erwartet. Bei Israel war es so, auf den Auszug folgte Sinai. Und hier würde Gott sich durch Mose offenbaren. Und Mose würde dann das Volk unterweisen. Und zwar auf eine Art und Weise, die den engsten möglichen Kontakt zu dieser Weltzeitstunde dargestellt hat. Das heißt, Sinai war der Ort der Begegnung mit Gott. Und Sinai war der Ort der Unterweisung durch Gott. In Ägypten war das nicht möglich, sie zu unterweisen. Am Sinai würden sie nun, die Israeliten, Gottes Erlösungsplan erstmals richtig begreifen und verstehen. Sie würden auch Gottes Gebote endlich richtig verstehen. Sie würden sogar den Heiligtumsdienst verstehen, was es damit auf sich hatte, dass es überhaupt ein Heiligtum im Himmel gibt, wo sich irgendwas abspielt. Ihnen würden sogar die Gesundheitsgebote offenbart werden. Sie würden sie verstehen und in ihrem Leben ab sofort in der Wüste praktizieren. Genauso bei den Adventgläubigen. Gott würde sich durch Ellen offenbaren. Und dadurch würde Gott dann die Gläubigen unterweisen. Das war der engste mögliche Kontakt, der zu diesem Zeitpunkt der Weltzeituhr möglich war. Das war ihr Studium, das war ihr Sinai. Das heißt, das Studium war ihr Sinai, wo sie von Gott unterrichtet werden würden. Dadurch würden sie eine Begegnung mit Gott haben und sie würden eine Unterweisung durch Gott erhalten. Das war in der Welt nicht möglich, da konnte Gott sie nicht unterweisen, deswegen hat er sie herausgerufen. Durch diese Offenbarung würden sie jetzt wie niemals zuvor Gottes Erlösungsplan verstehen. Und zwar vor allem, wie Gott überhaupt uns Menschen rettet. Und sie würden die Gebote verstehen. Vor allem den Sabbat hatten sie in der Knechtschaft, hatten sie in der Welt vergessen und nicht eingehalten. Sie würden das Heiligtum verstehen und würden verstehen, dass Christus eine Aufgabe im Allerheiligsten hatte. Sie würden sogar die Gesundheitsbotschaft verstehen und wie sie diesen Tempel des Heiligen Geistes, ihr Leib, bewahren würden. Beiden Bewegungen schien neues Licht. Das war Gottes Absicht. Beide Bewegungen wurden so vorbereitet auf den Einzug des verheißenen Landes. Und inmitten des Volkes Israel gab es aber viel Abfall. Das heißt, irgendwann war die anfängliche Begeisterung verflogen und sie hatten gemerkt, dass es ja nur ein langsames Fortschreiten ist. Und durch den Abfall wurde ihr Fortschreiten noch weiter verlangsamt. Mose wurde dadurch viel Kummer bereitet, denn er hatte die Aufgabe, den Tadel von Gott an das Volk weiterzureichen und sie zur Umkehr zu bewegen. Inmitten des Volkes der Adventgläubigen herrschte ebenfalls viel Abfall. Und irgendwann war ja die anfängliche Begeisterung verflogen. Und deswegen, und zwar vor allem durch den Abfall, würde auch ihr Fortschreiten langsam vorangehen. Und dadurch wurde Ellen viel Kummer ausgelöst. Denn sie müsste den Tadel, den Gott durch sie aussprach, weiterreichen an die Gläubigen und sie letztlich zur Umkehr bewegen. Mose führte das Volk bis an die Grenze von Kanaan. Zuvor wurde ihnen alles gelehrt, sie wurden alles unterrichtet, was nötig wäre für einen erfolgreichen Einzug. Da müssten einige Dinge verstanden sein. Ellen führte die Adventisten ebenfalls bis an die Grenze von Kanaan. Zuvor hatte Gott durch sie ihnen alles gelehrt, was für die Einnahme des verheißenen Landes nötig wäre. Letztlich wurde aber Israels Einzug verhindert. Und die Gründe dafür, dass es nicht so kam, wie es Gott ursprünglich geplant hatte, war der Abfall, war der Ungehorsam und war der Unglauben. Die 10 Kundschafter drückten Unglauben aus. Überhaupt Kundschafter zu beauftragen, drückte ihren Unglauben aus, als wüsste Gott nicht, was er tut. Somit würden sie Gottes Absicht entgegentreten und Gottes Absicht würde sich nicht erfüllen. Es würde zu einem Verzug kommen und die Einnahme würde verspätet erfolgen. Und jetzt ist die Frage, kam es auch bei den Adventgläubigen zu einem Verzug? Könnte dadurch, durch diesen kleinen Haufen von Gläubigen, letztlich das ganze Werk und damit auch das Abschluss des Werkes und damit auch das Ende der Welt verzögert werden? Die Frage lautet, ist das möglich? Geht das? Ist also Minneapolis unser Kadesh Barnea? Das wollen wir zusammen prüfen. Wir stehen jetzt unmittelbar an den Grenzen der ewigen Welt, schreibt Ellen. Aber die Absicht Satans besteht darin, uns so zu führen, dass wir das Ende der Zeit in weite Ferne gerückt wähnen. Bis heute sehen es viele in weiter Ferne. Sie schrieb diese Zeilen im Jahre 1879. Lass uns jetzt mal anfangen, ihre Zitate im zeitlichen Kontext zu lesen. 1879 schreibt sie, wir stehen unmittelbar an den Grenzen der ewigen Welt. Und denken wir dran, ein Bote hat die Aufgabe, Gottes Botschaft weiterzutragen. Das ist jetzt nicht die Privatansicht von Ellen White. Dann weiter schreibt sie, Geschwister, es wurde mir gezeigt, also sie hat es gesehen, Gott hat es ihr offenbart, dass wir an der Schwelle zur ewigen Welt stehen. Das heißt, nur 2 Jahre später schreibt sie, wir stehen an der Schwelle zur ewigen Welt. Im gleichen Jahr schreibt sie, das Ende aller Dinge steht vor der Tür. Im Jahre 1885 schreibt sie, nun, wo wir dicht an der Schwelle der Ewigkeit stehen, müssen wir unseren Fleiß verdoppeln. Warum schreibt sie das? Warum werden die Einschläge immer dichter? Im gleichen Jahr schreibt sie, die Ewigkeit liegt vor uns. Der Vorhang wird bald weggezogen werden. Wir haben jetzt bereits den viel besseren historischen Überblick und wir wissen, was 1888 geschehen ist. Und wir können jetzt diese Zitate viel besser verstehen. Das heißt, je näher wir uns dieser Jahreszahl 1888 nähern, würden die Einschläge dichter werden. Selbst wo sie in Europa war, würde sie diesen Ton anstimmen und den Gemeinden in Amerika schreiben, und zwar ein Jahr später. So lesen wir, ich wende mich an unser Volk in jeder Gemeinde Amerikas. Ja, womit? Mit welcher Botschaft denn? Sie schreibt weiter, wir stehen an den Grenzen der ewigen Welt. Diese Weckrufe waren begleitet von Aufrufen zur Erweckung. Das wird erneut parallel verlaufen auch in unserer Zeit. Wenn wir dem Ende, Plan C, D, E, F oder G, wenn dann das Ende kommt, immer näher entgegenkommen, dass auch Erweckungen stattfinden werden und Aufrufe dazu. So schreibt sie ein Jahr später, eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste unserer Bedürfnisse. Das ist einfach zu verstehen. Wir befinden uns nun bereits ein Jahr vor Minneapolis. Und sie verweist, nachdem sie mehrfach betont hat, wie nah das Ende ist, auf die Notwendigkeit von Erweckungen. Sonst würde uns, wenn wir nicht erweckt wären, das Ende der Welt überhaupt nichts bringen, wenn man so möchte. 1888 wurde dann eine Botschaft der Erweckung verkündigt. Das war genau die Botschaft, ihre Botschaft, die Gottes Volk erwecken sollte. Und wenn sie diese Botschaft angenommen hätten, dann hätte sich die Erweckung, so wie es Gottes Plan war und wie Gott offenbart hat, das muss jetzt stattfinden, auch eingestellt. Denken wir an Zeugnisse Band 5. Zeugnisse Band 5 wurde unmittelbar vor 1888 geschrieben. Und was finden wir in Zeugnisse Band 5? Der Band ist voll mit Botschaften der Ermahnungen Nummer 1 und Botschaften der Vorbereitung auf das Ende der Welt Nummer 2. Das war der angestimmte Ton in ihrer Zeit. Das wäre kein Zufall, weil es geschehen keine Zufälle in dieser Welt. Nahezu jede Ausgabe des Reviews in den Monaten vor 1888 war voll mit Aufrufen des Erwachens aus dem schläfrigen Zustand. Die Zeit der Prüfung, schreibt sie weiter, steht unmittelbar bevor. Denn der laute Ruf hat, wie bitte, bereits begonnen. Kann es so schnell gehen? Auf einmal kommt der Bote und sagt, der laute Ruf hat schon eingesetzt. Damit beginnt das Licht des Engels, der die ganze Erde mit seiner Klarheit erfüllen soll. Das heißt, wir befinden uns jetzt schon im Jahre 1892. Und sie schreibt in der Rückschau, dass selbst der laute Ruf bereits eingesetzt hatte und damit eine Zeit der Prüfung bevorstand. Das heißt, Ellen spricht vom Ende der Welt. Sie spricht davon, dass Erweckungen als Vorbereitung auf dieses Ende der Welt nötig wären und sagt dann, dass selbst schon die Endzeitereignisse dabei waren, sich zu erfüllen. Denn der laute Ruf hat ja sogar schon eingesetzt. Was ist hier los? Und wir wissen, die 1888er Botschaft war nicht nur eine Erweckungsbotschaft an Gottes Volk, sondern diese Botschaft war sogar der laute Ruf, war sogar die laute Rufbotschaft. Und deswegen, nachdem diese Botschaft 1888 auf der GK verkündigt wurde, konnte sie jetzt im Nachgang sagen, im Jahre 1892, dass er der laute Ruf bereits eingesetzt hatte. Ihr Lieben, was fehlt jetzt noch? Es fehlt der Spätregen. Ja, auch darüber würde sie sich äußern. So lesen wir, der Herr sandte durch die ältesten Wagoner und Jones eine sehr kostbare Botschaft. Dies ist die Botschaft, sagt sie jetzt weiter, die der Welt gegeben werden soll. Es ist die dritte Engelsbotschaft mit lauter Stimme verkündigt. Nochmal bestätigt, es ist der laute Ruf. Und wie bitte? Von der Ausgießung seines Geistes in vollem Maße begleitet. Die Ausgießung des Geistes Gottes in vollem Maße ist der Spätregen. Das heißt, 1896 schreibt sie jetzt sogar, der Spätregen hat bereits eingesetzt. Und die Aufgabe des Spätregens, das macht ja auch Sinn, wäre es ja, dem lauten Ruf Kraft zu verleihen. Na, der laute Ruf war ja auch schon da. Und der laute Ruf wäre die letzte Botschaft an die Welt. Ja, damit, wenn die letzte Botschaft an die Welt schon gekommen wäre, kann es nicht mehr lange mit dem Fortbestand der Welt mehr gehen. Die 1888er Botschaft war die Spätregenbotschaft. Und deswegen war es so, dass der Spätregen die Botschaft von Jones und Wagoner begleitet hat. So lesen wir im Kontext der Botschaft des Herrn, im Kontext von Wagoner und Jones, indem Satan diesen Widerstand anstachelte, denkt an die Geschichte von Minneapolis, schaffte er es, die besondere Kraft des Heiligen Geistes von unseren Leuten fernzuhalten. Das heißt, durch Widerstehen der Spätregenbotschaft würde der Spätregen, der Heilige Geist, ferngehalten und zurückgehalten werden. Das ist möglich. So viel Macht hat Gott uns in den Schoß gelegt, weil es nicht gegen unseren Willen geht. Und weiter geht es, Zitat, der Feind hielt sie davon ab, jene Wirksamkeit zu entfalten, die sie hätten haben können, um aller Welt die Wahrheit mitzuteilen, wie es die Apostel in den Pfingsttagen taten. Ihr seht, die Sprache ist eindeutig. Das ist Spätregensprache. Dem Licht, das alle Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchten sollte, wurde Widerstand geleistet. Ja, aber wodurch? Durch wen denn? Unsere eigenen Geschwister haben in einem starken Maß das Licht von der Welt ferngehalten. Das heißt, es waren die Geschwister, die das Licht des lauten Rufes ferngehalten haben. Eigentlich unvorstellbar. Wenn es nicht geschehen wäre, würde keiner es heute glauben. Alle würden sagen, das ist undenkbar, das geht überhaupt nicht. Und damit waren es auch die Geschwister, die die Kraft des Spätregens ferngehalten haben. Denn den Spätregen gibt es nur mit einer Botschaft, die zuvor angenommen werden muss. So wird es bis heute sein, am Ende der Zeit. Sie wird zuvor erstmal angenommen werden müssen. Und dann kann der Spätregen kommen. Und zwar nur über die Seelen, nur über die Gläubigen, die die Botschaft vorher angenommen haben. Wer veranlasste die Ablehnung? Wir haben es gerade gelesen, es war der Feind. Denn das Licht würde seine Macht gefährden. Und deswegen würde er dagegen kämpfen, mit allen Mitteln, die er hätte. Auch Jones sieht Prophetie erfüllt. Denken wir zurück an die erste Predigt, wo Jones auf der GK 1893 mit dem Auditorium so herrlich in Rede und Widerrede gelangt war. So lesen wir, haben wir nicht die Zeit des lauten Rufs erreicht, fragt Jones. Denn sagt er selber und konstatiert, dieser Teil der Prophetie ist erreicht. Auch ist es bereits zu dem Bild des Tieres gekommen. Dieser Teil ist auch erreicht, die Prophetie also erfüllt. Denn das Sonntagsgesetz und die Verfolgung waren längst da. Das eine in den Startlöchern, das Sonntagsgesetz, die Verfolgung auf Ebene der Bundesstaaten war längst da. Und er schreibt dann weiter, wo stehen wir also? Und sagt selber, an dem Punkt des lauten Rufs. Dann sagt er selber, aber der Engel kommt mit großer Kraft herab. Der Kraft, die uns durch Gottes Heiligen Geist gewährt wird. Und dann fragt er, sind wir da nicht angekommen? Aus dem Publikum, ja, sind wir. Das war damals Allgemeinwissen. Alle hatten es verstanden, der Großteil hatte es verstanden, was gerade vor ihren Augen geschehen würde und geschah. Und dann fragt er weiter, wofür ist der laute Ruf gedacht? Uns für die Zeit der Trübsal zu stärken. Ja, wo befinden wir uns denn? Aus dem Publikum, inmitten des lauten Rufs. Und dann fragt er, hat der laute Ruf schon begonnen aus dem Publikum? Ja, hat er. Das, was uns bevorsteht, sagt er dann weiter, der laute Ruf, der Spätregen zielt darauf ab, uns auf die Zeit der Trübsal vorzubereiten. Und er hat bereits begonnen. Das war ihre Einschätzung. Und dieser Dialog gibt uns Einblick in ihr theologisches Verständnis und ihr Verständnis über den Lauf der Weltgeschichte und wo sie angekommen waren inmitten dieser letzten Ereignisse. Das heißt, sie standen wirklich an der Grenze zu Kanaan. Und Tyler Bunch sagt nun, dass auch ihnen, diesen Adventgläubigen, der Einzug verwehrt wurde. Und somit wäre Minneapolis für uns Adventisten des Kadesh Barnea der Israeliten. Gott hat seine Botschafter erweckt. Einige haben sich von der Botschaft abgewandt, schreibt Ellen, um die Männer zu kritisieren. Christus hat all die spottenden Worte registriert. Das heißt, anstatt die Botschaft anzunehmen, würden sie die Botschaft ablehnen. Sie würden die Botschaft ablehnen und sie würden ihren Spott treiben über die Botschafter. So wäre es immer. Auch das wird sich wiederholen. Hass gegen die Botschaft, es ist aber Gottes Botschaft, und Spott und Häme und Kritik über die Menschen, die Gott gebraucht als seine Botschafter. Die Israeliten spotteten in den Zelten und das hat ihre Gesinnung letztlich offenbart. Sie waren, und das haben sie demonstriert, blind für Gottes Werk. Sie haben nicht realisiert, wo sie eigentlich angekommen waren und was Gott beabsichtigt hatte, für sie zu bewirken in der kürzesten nahen Zukunft. Sie waren unfähig für Gottes Werk, die Israeliten. Die Adventisten spotteten in ihren Zimmern. Das haben wir studiert. Und das hatte auch ihre Gesinnung offenbart. Sie wären letztlich blind für Gottes Werk. Und damit würden sie zeigen, dass sie unfähig wären für Gottes Werk. Das heißt, beide Gruppen waren letztlich untauglich, das haben sie bewiesen, für den Einzug in das verheißene Land. Aber ihr Lieben, ein wichtiger Punkt. wer waren die Aufständigen in Israel? Gottes Wort, warum erwähnt Gottes Wort dieses Detail? Gottes Wort offenbart uns, dass die Rebellen, die Aufständigen waren namhafte Leute. Wir lesen beispielsweise im 4. Mose 16, und Korach, dazu Datan und Abiram und On, die Söhne Rubens, die empörten sich gegen Mose. Dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher, sagt die Schrift, der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Was ist hier los? Warum erwähnt die Schrift genau das? Das heißt, die Rebellion ging von den Leitern aus. Und zwar bei Kadesh Barnea. Es waren Vorsteher, es waren namhafte Leute. Und genau das, selbst dieses Detail, würde sich hunderte von Jahren später in der Zukunft erneut unter Gottes Volk wiederholen. Und zwar in Minneapolis. Wer war versammelt in Minneapolis? Es waren Prediger, es waren Vorsteher, es waren Älteste, es waren Delegaten. Wir haben gehört, dass die Crème de la Crème war versammelt und genau von ihnen ging die Rebellion aus. Wird es heute dann anders sein? Dürften wir heute was anderes erwarten? Wir wiederholen tatsächlich die Geschichte. Wir lesen weiter im Kontext von Minneapolis. Alle besaßen die Gelegenheit, schreibt Ellen, den Heiligen Geist zu empfangen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in den Zimmern waren Gespött, Kritik, Verhöhnung und Gelächter zu hören. Das heißt, zur Zeit der Israeliten waren es die Kundschafter, die zuerst das Land sehen sollten. Die würden nach dem, was sie erfahren hatten, was sie mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört haben, würden daraufhin ihr Zeugnis geben, und zwar dem Camp. Und zwar leider ein schlechtes Zeugnis. Zur Zeit der Adventisten waren es erneut die Leiter, die die Botschaft zuerst hörten, mit eigenen Ohren, und sie sahen diese Dinge, die übernatürlichen Dinge, mit eigenen Augen, was sich auf der GK zutrug. Und sie würden dann in Battle Creek ihr Zeugnis geben. Aber leider ein schlechtes Zeugnis. Und sie würden dann selbst in ihre Heimatgemeinden weltweit zurückreisen und ihr schlechtes Zeugnis dorthin mitbringen und auch die anderen anstecken und auch bei den anderen diesen Unglauben auslösen, dass auch sie blind dafür wären, welche Zeit eigentlich die Weltzeituhr geschlagen hatte. Das heißt, beide Gruppen haben das Volk demoralisiert. In beiden Fällen war es so. Und es waren nur Josua und Kaleb, die ein treues Zeugnis gegeben haben. Und dafür haben wir gesehen, wären sie fast umgebracht worden. Sie hätten das fast mit ihrem Leben und sie hätten es mit ihrem Leben bezahlt, wenn Gott nicht übernatürlich eingegriffen hätte. Was wollen wir da für eine Lektion in unserer Zeit draus ziehen, wenn schon damals sie nur knapp mit dem Leben davongekommen sind? Wie wird es dann in unserer Zeit erstmal sein? Nur Jones und Wegener gaben ein treues Zeugnis. Sie gaben die Botschaft für ihre Zeit. Und dafür, als Dank von der Gemeinde, für all die Mühe, die sie sich gemacht haben und dass sie sich haben von Gott inspirieren lassen, wurden sie aufs Stärkste verfolgt. Auch das wird sich wiederholen. Die Manifestation des Heiligen Geistes, das konstatiert Ellen, das ist die Sicht Gottes, wurde als Fanatismus bewertet. Angesichts der Szenen, die sich bei dieser Konferenz abspielten, schämte sich der Gott des Himmels, wie bitte, diese Teilnehmer seine Brüder zu nennen. Also der Himmel hat sich geschämt dafür. All dies wurde von himmlischen Wächtern notiert und in das Gedenkbuch geschrieben. Gott notiert all diese Dinge. Auch wenn wir heute noch keinen Unterschied sehen zwischen denen, die Gott treu nachfolgen und denen, die in die verkehrte Richtung auch andere Menschen mit sich ziehen. Gott notiert sich all diese Dinge und welchen Kurs du einnimmst. Das heißt, Israel sah eine Bedrohung in Josua und Kalebs Botschaft. Was, es soll eingenommen werden können, dieses Land? Nein, auf gar keinen Fall. Es war für sie eine Bedrohung, was aus ihren Mündern käme. Obwohl es Gottes Botschaft war. Es war Gottes Perspektive. Die Adventisten sahen eine Bedrohung in Jones und Wegeners Botschaft. Obwohl es Gottes Botschaft war. So weit kann es kommen, dass Gottes Volk eine Bedrohung in der Botschaft von Gott sieht. In beiden Fällen kam die Bewegung zum Stocken. Stopp, es geht nicht weiter. Der Fortschritt wurde verhindert. Gottes Plan letztlich, Plan A, wurde vereitelt. Daher wurde auch den Adventisten die Erlaubnis zum Einzug entzogen. Der Spätregen wurde zurückgezogen, der laute Ruf wurde unterbunden, das nationale Sonntagsgesetz nach Gottes Vorsehung, was damals hätte ergehen können, alles war bereit, selbst die weltlichen Machthaber waren bereit. Nach Jahrzehnten der Vorbereitung, selbst dieses Sonntagsgesetz würde Gott verhindern nach seiner Vorsehung und das Weltende würde verzögert werden. 1888 war unser Kadesh Barnea. Und ihr Lieben, Ellen lässt daran keine Zweifel. So lesen wir, die Geschichte Israels von alters her ist eine treffliche Veranschaulichung der vergangenen Erfahrung der Adventisten, da steht's. Aber sie schreibt weiter, Gott leitete sein Volk in der Adventbewegung, gleich wie er die Kinder Israels bei ihrem Auszug aus Ägypten führte. Ja, und zwar gleich wie. Also die Bewegungen sind parallel, 1:1, das heißt gleich. Das heißt, wir wiederholen Israels Geschichte. Und wir wiederholen Israels Geschichte auch vor allem in diesen einen Punkt, von dem wir als nächstes lesen. Denn dort heißt es, die Bewohner der Erde wären schon vor Jahren, schreibt sie, gewarnt. Da steht's. Das Schlusswerk vollendet worden. Und Christus wäre, wie bitte, zur Erlösung seines Volkes gekommen. Gottes Bote hat gesprochen. Glauben wir, was Gott durch seine Boten spricht? Sie sagt, das Werk wäre schon längst abgeschlossen. Sie sagt es. Das reimen wir uns nicht zusammen, weil wir übergeschnappt sind. Sie sagt, Christus wäre schon gekommen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Und deswegen hat sich auch unser Einzug verzögert. Und genau davon schreibt sie als nächstes. Und wieder mit der Parallele alte Israel, moderne Israel. Also sie gebraucht selber diese Parallele. Gott durch sie. 40 Jahre lang schlossen Unglauben, Murren und Rebellion das alte Israel vom Land Kanaan aus. Die gleichen Sünden haben das Eintreten des modernen Israels ins himmlische Kanaan verzögert. Fertig. Auch der Einzug des modernen Israels wurde verzögert. Ihr Lieben, damit hatte Bunch recht mit seiner Sicht, mit seinem Geschichtsverständnis. Gottes Volk wäre damit längst in Kanaan eingezogen. Und genau das schreibt sie nämlich als nächstes, dass wir längst eingezogen wären. Denn sie schreibt, wäre Gottes Absicht durchgeführt worden, so wäre Christus hier stets bereits wiedergekommen. Und die Heiligen wären schon in der Stadt Gottes willkommen geheißen worden. Wie hätte die Geschichte verlaufen können? Und der Zeitpunkt der Niederschrift war das Jahr 1898. Wir betreiben Geschichtsfälschung, sofern wir es anders sehen. Weil dann stehen wir nicht auf dem Fundament des so stets geschrieben. Ihr Lieben, es kann kein Segen aus dem Kennen der Geschichte erwachsen, wenn wir ein falsches Verständnis von der Geschichte haben. Und sie schreibt weiter, wir müssen hier in dieser Welt vielleicht noch viele weitere Jahre, ja, warum eigentlich? Weil wegen Gott? Nein, aufgrund des Ungehorsams verbleiben, so wie die Kinder Israels. Erneut der Vergleich, erneut die Verzögerung. Es hätte gar nicht sein müssen. Ihr Lieben, es brauchte eine einzige Nacht, um Israel aus Ägypten zu holen. Eine einzige Nacht, schwupps waren sie draußen. Gott kann das, ein ganzes Volk befreien. Es hätte 11 Tage gebraucht, um Israel von Ägypten nach Kanaan zu bringen. Aber es brauchte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszuholen. Und genau deswegen sind auch wir immer noch auf diesem Planeten. Immer noch inmitten der Wüstenwanderung, immer noch inmitten eines Pfades, den Gottes Wort als schmal bezeichnet. So lesen wir weiter. Ich weiß, dass wenn das Volk Gottes eine, hier steht es, lebendige Verbindung zu Gott behalten hätte, anstatt Rebellion, eine Verbindung behalten hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan. Erneut, der Zeitpunkt für die Niederschrift dieses Zitates ist das Jahr 1903. Glaubst du das? Israels Problem in der Wüste war vor allem eine Sache, und zwar Unglauben. Unser Problem in unserer Wüste heute ist genau das Gleiche. Unglauben. Bis heute glauben wir nicht an Gottes Boten. Bis heute glauben wir nicht an Gottes Wort. Bis heute vertrauen wir diesem Gott nicht. Und genau deswegen wiederholen wir die Geschichte. Weil unser Problem, die Wurzel, genau das Gleiche ist wie damals bei Israel. Es heißt weiter, das Werk ist weit hinter der Zeit zurück. Während die Menschen schliefen, hat Satan die Gelegenheit genutzt, uns zuvor zu kommen. Im Jahre 1909 schreibt sie, das Werk ist weit zurück. Aber warum eigentlich ließ denn Gott die Verzögerung zu? Er hätte doch einfach seinen Plan durchpeitschen können. Selbst das kann er. Warum macht er es nicht? Also, wie ist es überhaupt möglich, dass unsere Untreue oder die Untreue von irgendeinem Volk Gottes zur damaligen Zeit, die sich Israeliten nannten, imstande überhaupt ist, eine Verzögerung zu bewirken? Wir lesen davon, der Morgen wurde, wie bitte, aus Barmherzigkeit verschoben. Würde nämlich der Meister jetzt schon kommen, dann wären viele unvorbereitet. Das ist der einzige Grund, warum Gott seinen Plan nicht einfach durchpeitscht. Was sagt die Schrift im 2. Petrus? Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Also es ist nicht der Herr, weswegen es zu der Verzögerung kommt, sondern er ist langmütig, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das ist der Grund. Gottes Liebe zu den Menschen, und das ist der Grund für den Verzug. Denken wir an Ellens Vision von der Versiegelung. Da sind vier Engel. Und sie beabsichtigen, wenn es nach den Engeln gehen würde, schon längst die Winde loszulassen. Dadurch, wenn die Winde erstmal losgelassen werden würden, würde Chaos in dieser Welt angerichtet werden und das Abschluss der Weltgeschichte wäre damit eingeleitet. Sobald die Winde losgelassen werden und sich Gottes Geist zurückziehen würde, würden die schrecklichsten Szenen über diesen Globus hereinbrechen. Aber dann heißt es in der Vision von Ellen über die Versiegelung weiter, dass Jesus, jetzt wird der Fokus auf ihn gelenkt, von den Engeln weg, auf die Verlorenen blickt, auf die, die noch nicht versiegelt worden sind. Und jetzt spricht Jesus und sie hört in der Vision seine Worte, wo er sagt, mein Blut, Vater, mein Blut. Mit anderen Worten, gewähre noch etwas Aufschub der letzten Ereignisse. Schau dir all diese kostbaren Seelen an. Wenn jetzt einfach die letzten Ereignisse über diesen Globus rollen würden, würden so viele Seelen verloren gehen. Für sie habe ich aber mein Blut geopfert, mein Blut fließen lassen und gegeben. Warte noch etwas. Ihr Lieben, genau das geschah 1888. Vermutlich wird es mal die Ewigkeit offenbaren, dass Christus genau diese Worte zu seinem Vater, wo die Engel schon loslassen wollten, gesprochen hat. Und er sagt, mein Blutvater, warte noch etwas. Was 1888 geschehen ist, wurde damit Ellen letztlich in Vision gezeigt. Und die Frage, die sich stellt, wie oft seither hat sich im Himmel diese Szene, die sie in Vision gesehen hat, wiederholt? Auch das wird die Ewigkeit mal offenbaren. Denn wir wissen bereits, und wir hatten es durch die Predigten geprüft, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum der Welt schon mehrfach abgelaufen war. Die Menschen lehnten den Einzug ab. Und jetzt kommen wir zu einer entscheidenden Frage. wenn die Menschen ablehnen, wir haben verstanden aus Liebe, damit möglichst viele gerettet werden würden und die letzten Ereignisse damit einen Aufschub erfahren würden, ja, wie verfährt Gott denn dann weiter? Also wird Gott es jetzt immer wieder versuchen und wir werden immer wieder ablehnen und das geht dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Die Schrift sagt in Amos 3, Vers 7, wir alle kennen diesen Vers, Gott, der Herr, tut nichts. Er meint es, so der Amos, wenn er das so sagt. Er offenbare denn seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Uns ist offenbart Gottes Plan B. Wir nennen ihn jetzt mal der Einfachheit halber, um nicht immer von Plan XY zu sprechen, den Plan B. Gottes Volk ist Gottes Plan B offenbart. Und hier ist er. Als der Herr sein Volk zum zweiten Mal an die Grenze Kanaans führte, mussten die Israeliten die gleiche Prüfung bestehen. Aber die Prüfung war nun viel schwieriger als damals. So stellt Gott sein Volk auch, wie bitte, erneut die Parallele. So stellt Gott sein Volk auch heute noch auf die Probe. Wenn es versagt, führt er es wieder in die gleiche Situation, aber beim zweiten Mal fällt die Prüfung strenger aus. Das wird sich wiederholen. Bis Gott ihm, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der wichtigste Satz des Abends, bis Gott ihm die Erkenntnis entzieht und es der Finsternis überlässt. Gottes Plan B beinhaltet, dass die Prüfung schwieriger wird. Das verstehen wir. Sie wird schwieriger. Das ist ein Muster, das ist ein geistliches Naturgesetz, hatten wir gesagt. Aber Gottes Plan B involviert auch, dass er irgendwann, nachdem er ihnen es mehrfach angeboten hat und wir immer abgelehnt haben, er nicht noch weitere 5000 Male das Gleiche probieren wird, als würde dann was anderes bei rauskommen, sondern dass er sie dann der Finsternis überlassen würde. Und das verstehen wir nicht. Wir verstehen, dass die Prüfung schwieriger wird, mit jedem Mal, wo wir zurückgewiesen haben. Aber wir verstehen diesen Aspekt nicht. Warum sollte Gott uns dann der Finsternis überlassen? Also wie ist das zu verstehen? Die nächsten Minuten geht es nur darum, um diese Finsternis. So lesen wir, auch darüber würde Gott Licht geben. Wir sind nicht in Unkenntnis. Wir haben so viel Licht. Wir brauchen es nur lesen, nur schätzen, nur umsetzen in unserem Leben. So lesen wir, ich sagte Ihnen, dass der Kurs, der in Minneapolis verfolgt wurde, eine Grausamkeit dem Geist Gottes gegenüber war. Solche, die so dieses Treffen verließen würden, hier steht es erneut, sofern sie sich nicht im Geist ändern und ihre Fehler bekennen würden, in noch größere Täuschungen fallen. Das heißt, 1888 wurde genau dieses himmlische Licht zurückgewiesen. Dadurch wurde der Einzug verhindert, soweit so verständlich. Und wir haben auch verstanden, dass der Einzug an Bedingungen, an die Annahme einer Botschaft gekoppelt ist, bis heute. Und Folge der Ablehnung dieser Botschaft wäre nicht nur, dass sich der Weltzeitlauf verlängern würde, sondern dass Gott jetzt Täuschungen senden würde. Das heißt, die Folge davon, dass du Licht zurückweist, dass du den Lichtschalter ausdrückst, ist Finsternis. Sobald das Licht weg ist, bleibt nur Finsternis übrig. Und ihr Lieben, das betrifft jeden individuell, aber betrifft auch, und das ist mein Punkt an diesem Abend, die ganze Gemeinschaft. Beginnen wir zusammen mit der individuellen Ebene. Also was passiert, wenn du persönlich in deinem Leben Licht zurückweist? Wir lesen darüber. Die Position wird von sehr vielen als falsch angesehen und sie schreien in Bezug zu Minneapolis und der Botschaft Gefahr, Fanatismus, obwohl es keine Irrlehre und keinen Fanatismus gibt. Wir kennen dieses Zitat bereits. Wenn diejenigen, die daran beteiligt waren, nicht sehen, wo sie den Geist Gottes gekränkt haben, wird sich, da steht's, Finsternis um ihre Seelen legen. Sie werden mit Blindheit geschlagen und das Licht Finsternis und die Finsternis Licht nennen und werden das Licht nicht erkennen und werden, das ist eine Prophetie, dagegen kämpfen. Dieses Zitat ist wegweisend. Es offenbart uns Gottes Handeln. Es offenbart uns Gottes Vorgehen in unserem Leben, im Leben der Welt, im Leben der Gemeinde. Es erklärt, dieses Zitat erklärt für uns heute die Finsternis mancher Gemüter. Diesen Gemütern, die in Finsternis wandeln, fehlt es nicht am Intellekt. Ihnen fehlt es an Aufrichtigkeit. Ihnen fehlt es an Nachfolge. Ihnen fehlt es an Liebe zur Wahrheit. Und deswegen sind sie so verirrt, obwohl sie selbst in Gottes Gemeinde rumlaufen. Und deswegen gibt es so viele Irrlehren in Gottes Gemeinde und auch so viele Verirrte in unseren Reihen. Das heißt, einige Gläubige in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, denn Gott hat überall sein Volk bis heute, die aus mit dem lauten Ruf herausgerufen werden. Einige Gläubige haben über die Zeit völlig abstruse Glaubensvorstellungen entwickelt. Wie kann das sein? Dieses Zitat gibt den Grund. Weil sie Licht, was Gott ihnen hat scheinen lassen aus Liebe, zurückgewiesen haben. Und jetzt kannst du nicht mehr klar denken, weil nur Gott kann dich befähigen, klar zu denken. Und auf einmal nimmst du Irrtümer an, obwohl es nicht erklärbar ist mit dem Verstand. Aber es geht nicht um den Verstand. Das ist eine Sache, die steht über dem Verstand, ob Gott dich Licht erkennen oder nicht erkennen lässt. Das heißt, sie haben irgendwann in der Vergangenheit Licht zurückgewiesen, aber Gott sagt, mit mir kannst du nicht spielen, ich lasse mich nicht spotten und irgendwann wirst du blind für das Licht. Ihr Lieben, könnte es sein, dass dies auch all die Verirrten und Verwirrten in der Welt erklärt? Kann das die Massenpsychose in der Welt da draußen erklären? Kann das erklären, warum heute in unserer Zeit des 21. Jahrhunderts auf einmal die Logik ad absurdum geführt und umgekehrt wird? Kann dies erklären, warum so viele völlig irrigen und absurden Ideen und Ideologien anhangen und sich dafür mit voller Kraft einsetzen? Erklärt dies die Politiker und ihren Kurs und ihre absurden Ziele? Erklärt das sogar die Parteien und so viele abstrusen Wahlprogramme? Erklärt das womöglich selbst die Agenden, die da draußen existieren, die man gerade probiert durchzubringen, die zerstörerischen Pläne, die menschenfeindlichen Pläne, die familienfeindlichen Pläne und die gottesfeindlichen Pläne, an denen gerade jetzt gearbeitet wird? Erklärt das, warum so viele Strippenzieher im Hintergrund, die das eigentliche Sagen haben, völlig verkehrt gepolt sind und eigentlich auf den Abgrund hin arbeiten? Erklärt das womöglich auch die Ausrichtung der Medien, der Journalisten, der Reporter, wo wir uns manchmal, wenn wir ihnen zuhören, fragen, von welcher Welt im Universum berichten sie uns eigentlich? Wenn ich durch diese Stadt, durch dieses Leben gehe mit meinen Augen, dann sehe ich ganz andere Realitäten, aber es scheint, als würden sie von einer Scheinwelt berichten. Ihr Lieben, diese sind nicht betrunken. Diese sind auch nicht auf Drogen. Diese wurden um ihren Verstand gebracht. Sie sind, Gottes Wort sagt, verführt. Warum? Weil sie das Licht ausgeschlagen haben in ihrem Leben. Und dann, nur dann, lässt Gott Finsternis zu. Gottes Naturgesetze, also seine geistlichen Gesetze, gelten der Gemeinde, aber sie gelten auch der Welt, sie gelten allen Menschen. Und deswegen sieht es da draußen heute so aus. Ist es Satan nur dadurch möglich, am Ende die ganze Welt zu verführen, mit Ausnahme einiger weniger, weil sie schon davor durch Ablehnung der Wahrheit in Finsternis gehüllt wurden? Das heißt, die einen, Gott sei gedankt dafür, hatten die Liebe zur Wahrheit und sie werden damit auf den lauten Ruf vorbereitet. Die anderen hingegen haben diese Liebe zur Wahrheit nicht und weisen ständig in ihrem Leben Licht, was Gott über sie scheinen lässt, zurück. Und sie werden es sein, die auf die vielen Irrtümer, die selbst auf die neue Weltordnung vorbereitet werden und mit all den Mitteln kämpfen werden für diese irrige Ideologie und diese irrige Agenda. weil sie völlig davon überzeugt sind, nachdem die Finsternis über sie gekommen ist. Und deswegen, wenn wir heute schauen, was passiert, ist es nicht genau deswegen heute schon so, dass die einen erstaunlicherweise den Durchblick haben, sie durchschauen, was hier passiert, mit ihnen kannst du dich normal unterhalten, aber die anderen haben keinen Durchblick. Was ist der Grund dafür? Gottes Wort offenbart es uns. Die Sichtung findet längst statt. Das heißt, handeln diese Menschen wider besseren Wissens und damit in böser Absicht, also beabsichtigt, oder handeln sie unbeabsichtigt, weil sie wirklich davon überzeugt sind, weil sie getäuscht, geblendet und verführt sind und es wirklich selbst glauben. Ellen bestätigt dieses Prinzip nochmal. So lesen wir hier, wenn wir die Botschaft des Herrn hören, aber unseren Geist gegen die Annahme der Wahrheit verschließen, da steht's, erhält der Feind die Macht, uns die wertvollsten Dinge in einem verfälschten Licht darzustellen. Dann ist man blind fürs Licht und dann ist man unfähig zu sehen, trotz der Augen, die man hat. Und erneut hier der Kontext für dieses Zitat ist die Zeit von 1888. Denn sie spricht von der Botschaft des Herrn. Das war die Botschaft von Jones und Wegener. Wenn wir das Zitat weitergelesen hätten, würde sie später schreiben von den Boten Gottes und davon, dass die Boten Gottes Christus unsere Gerechtigkeit gepredigt haben. Das heißt, das ist auf 1888 gemünzt. Und wir lesen weiter an anderer Stelle, diese Dunkelheit wird im Verhältnis zu dem Licht sein, welches nicht geschätzt wurde. Das heißt, je mehr Licht Gott dir gibt, weil er dich so sehr liebt, und du dieses Licht zurückweist, desto stärker wird die Finsternis sein. Das heißt, das Maß der Finsternis wird abhängig sein vom verworfenen Licht. Gehen wir nun von der individuellen, der persönlichen Ebene auf die Ebene der Gemeinde. Ihr Lieben, was wird hier die Folge der Verwerfung des Lichtes sein? Was wird hier die Folge der Verwerfung der 1888er Botschaft sein? Denn wir haben es geprüft. Damals wurde diese Botschaft verworfen. So lesen wir. Es ist notwendig gewesen, den großen Maßstab der Gerechtigkeit hervorzuheben. Nummer 1. Als dies jedoch getan wurde, haben viele es versäumt, Nummer 2, den Glauben Jesu zu predigen. Wenn wir den Geist und die Kraft, Nummer 3, haben wollen, ist es nötig, das Gesetz, Nummer 4, und das Evangelium zusammen zu verkündigen. Während eine Kraft aus dem Untergrund die Kinder des Ungehorsams aufrührt, das Gesetz Gottes Nummer 5 ungültig zu machen, wirkt aber gleichzeitig, Nummer 6, eine Kraft von oben, das Gesetz Gottes zu erhöhen und Jesus als vollkommenen Erlöser anzunehmen. Das, was wir gerade gelesen haben, spiegelt die Geschichte von 1888 en Detail wider. Und zwar aus der göttlichen Sicht, aus der Sicht des Himmels. Lasst uns das zusammen anschauen. Wir sehen hier Nummer 1. Der Schwerpunkt der Adventisten war, das Gesetz zu predigen. Nummer 2. Der Glaube Jesu wurde aber nicht gleichermaßen gepredigt. Nummer 3. Sofern der Spätregen aber ergehen soll, müsste Nummer 4 eine neue Gewichtung erfolgen. Die dritte Engelsbotschaft müsste ausgeglichen gepredigt werden. Also Christus und das Gesetz, der Glauben und die Gebote. Und dann Nummer 5. Die parallele Entwicklung der Sonntagsgesetzgebung. Es hätte dieses Sonntagsgesetz eine falsche Anbetung gefordert und die wahre Anbetung unter Strafe gestellt. Und dann Nummer 6, in dieser Zeit, wo Satan am Wirken war, siehe Sonntagsgesetz, wirkte aber auch Gott mit dem lauten Ruf, mit dem Spätregen. Das heißt, Ellen beschreibt hier ganz genau, was 1888 geschehen ist. Und zwar ein Jahr später. Dieses Zitat ist aus dem Jahr 1889. Dieses Zitat endet hier aber nicht. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt von diesem Zitat. Denn nun geht sie von der Vergangenheit, wir haben gesehen, wie es ihre Zeit beschreibt, auf einmal in die Zukunft. Und nun beschreibt Ellen die Folgen der Ablehnung, sofern die Gläubigen den Plan A ausschlagen würden. Und sie beschreibt nun Gottes Plan B. Gott wünscht den einfachen Weg, aber dann erhalten wir halt den schwierigen Weg. So heißt es, sofern Gottes Volk nicht göttliche Kraft erfahren wird, werden, hier ist die Folge, der Schritt Nummer 7, falsche Theorien und irrtümliche Ansichten, die Gemüter gefangen nehmen. Christus und seine Gerechtigkeit werden aus der Erfahrung vieler verdrängt werden und ihr Glaube wird ohne Kraft oder Leben sein. Das heißt, sofern die Botschaft der Gerechtigkeit Christi abgelehnt werden würde, sagt sie 1889, würden Irrtümer in die Gemeinde einziehen. Das heißt, Irrtümer anstatt Glaube und Kraft, Irrlehren anstatt der reinsten Botschaft. Das heißt, die Folge der Verwerfung der Botschaft wäre, dass Gott Irrtümer zulassen würde. Sie würden jetzt Einzug finden in Gottes Gemeinde, weil Gott es jetzt erlaubt. Aber warum? Weil sie keine Liebe zur Wahrheit haben. Was sagt die Schrift? Paulus im 2. Thessalonicher, der Böse wird auftreten mit jeglicher Verführung, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Darum sendet Gott ihnen die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. So sagt's die Schrift. Wer keine Liebe zur Wahrheit hat, wird in Irrtümer verfallen. Wir verweilen hier für einen kurzen Moment, weil das relevant ist. Wir lesen an anderer Stelle, die geistliche Finsternis, die über Nationen, Gemeinden und Einzelpersonen, das haben wir eben schon geprüft, hereinbricht, ist nicht auf einen willkürlichen Entzug von Gottes Seiten zurückzuführen, sondern auf die Vernachlässigung oder Ablehnung des göttlichen Lichts von Seiten der Menschen. Wo die Botschaft der göttlichen Wahrheit verschmäht oder herabgewürdigt wird, da wird die Gemeinde in Finsternis gehüllt. Glaube und Liebe werden erkalten und Entfremdung und Zwietracht halten Einzug. Für wie viele Gemeinden ist das, was wir gerade gelesen haben, die wahre Ursachenbeschreibung und die Erklärung der Kühle, der Entfremdung, des Streits und der Zwietracht? Niemand von uns hätte sich das ausgedacht. Aber, was sagt Jesaja? Wir kennen diesen Vers bereits. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Bringen wir es auf den Punkt. Ihr Lieben, mit dem uns allen in dieser Sparte bekanntesten Zitat. Ihr alle, wir alle kennen es. Gott wird sein Volk wachrütteln, wenn andere Mittel versagen, werden innerhalb der Gemeinde Irrlehren aufkommen, die sein Volk sichten, den Weizen von den Spreu trennen werden. Dieses Zitat besagt, dass auf die Ablehnung des Lichtes Irrlehren folgen und dass das Ziel der Irrlehren, Gott hätte selbst mit den Irrlehren ein Ziel, ist das keine Strafe? Er bezweckt selbst damit etwas, das Ziel der Irrlehren wäre es, die Sichtung zu bewirken. Wie häufig lesen wir dieses Zitat ohne historischen Kontext? Dieses Zitat ist aus Testimonies for the Church, Ausgabe 33 und kam 1889 von der Druckerpresse. 1888 wurde die Botschaft verkündigt. Was war das für eine Botschaft? Wir hatten gesagt, es war die Botschaft des Rates des treuen Zeugen. Und dieser, was bewirkte nochmal dieser Rat des treuen Zeugen? Eine Sichtung. Danke dir. Er bewirkte eine Sichtung. Das war die Aufgabe vom Rat des treuen Zeugen, in der Gemeinde eine Sichtung zu bewirken. Das wurde 1888 verkündigt. 1889 sieht jetzt Ellen mit dem Zitat von vorher bereits die Gegenwehr. Und sie sieht, dass das Ziel der Botschaft, der 1888er Botschaft, welche der Rat des treuen Zeuge war, und eine Sichtung bewirken sollte, nicht erreicht werden würde. Und dann sagt Ellen, na dann wird Gott halt sein Ziel, nämlich die Sichtung in der Gemeinde, durch Irrlehren erreichen, als Ultima Ratio. Das heißt, die Sichtung durch den Rat des treuen Zeugen, die 1888er Botschaft, wäre der leichte Weg gewesen. Aber sie wollten nicht. Also würden sie jetzt von Gott die Sichtung auf dem schwierigen Wege, und zwar durch Irrlehren, erhalten. Ist es nicht so, dass doch eigentlich jetzt im Verlauf der Geschichte der beste Zeitpunkt gewesen wäre, für Ellen der Gemeinde den Untergang zu verkündigen, wo sie jetzt schon sieht, die Botschaft wird nicht angenommen werden. Gott muss zu einem Plan B, dann halt durch Irrlehren die Sichtung erreichen. Es wäre doch jetzt der beste Zeitpunkt gewesen, zu schreiben und zu sagen, dass die Untreue von Laodicea zur Verstoßung von Laodicea geführt hat. Aber erstaunlicherweise macht Gott genau das nicht. Vielmehr würde er an seiner Gemeinde festhalten, er würde sogar an seinem Ziel festhalten, denn das Ziel von Anfang an war die Sichtung. Und das Ziel war der Spätregen und das Ziel war der laute Ruf. Selbst daran würde er festhalten. Aber er würde dieses Ziel jetzt mit anderen Mitteln erreichen. Und zwar anstatt mit der reinsten Botschaft dieses Ziel zu erreichen, Sichtung, Spätregen, lauter Ruf, mit Irrlehren in der Gemeinde. Nach Kadesh-Barnea würde, wo der Eintritt Israel verwehrt wurde, Israel für weitere 38 Jahre in der Wüste verbringen. Und diese Wüstenjahre waren ein ständiger Kampf aus den innersten Reihen, geprägt von Glauben, Zweifel, Rebellion. Jetzt haben wir gesagt, Minneapolis war unser Kadesh-Barnea. Und seither auch in unseren Reihen, wen überrascht es denn noch, wenn wir den Typus erfüllen? Haben wir ständigen Kampf in unseren Reihen. Wir haben Unglauben, wir haben Zweifel, wir haben Rebellion in unseren Reihen. Aber hätten wir irgendwas anderes erwartet? Wir als Antitypus erfüllen den Typus. Also wir sind die eigentliche Erfüllung von dieser kleinen Wüstenwanderung von damals. Das eine ist die Miniatur, das andere ist der Gigant. Das ist das Gegenteil von der Miniatur. Und wir sind der Gigant. Die Miniatur in viel größerem Ausmaße erfüllt. Das heißt, unsere Rebellion, unser Irrtum, unsere Irrlehre, unsere Abkehr von der Wahrheit nach Minneapolis, nach 1888, wäre der Alpha- und Omega-Abfall. Als das Licht verworfen wurde, folgte die Finsternis. Als die 1888er Botschaft verworfen wurde, folgten Irrlehren. Und genau diese Ablehnung der Botschaft war der Wegbereiter für die Alpha- und Omega-Krise in der Gemeinde. Es war die Voraussetzung für die Alpha- und Omega-Krise. Das heißt, die Alpha- und Omega-Krise waren nie von Gott geplant. Er hätte es nie zugelassen in seiner Gemeinde, die er aufs Stärkste liebt. Aber es war nun mal Gottes Plan B. Es war unser selbst gewählter Kurs. Die Krisenjahre in der Wüste waren nie von Gott geplant, diese 38 Jahre, aber es war Plan B. Es war ihr selbst gewählter Kurs. Im Alten Testament, Israels Untreue hatte bewirkt, dass Gott gestattet hat, dass heidnische Völker immer wieder gegen das Volk Israel gezogen sind. Teilweise sie belagert haben, teilweise sie bedroht haben, sie sogar teilweise eingenommen haben. So viel hat Gott zugelassen, weil Plan A gescheitert ist. Im Neuen Testament, aufgrund der Untreue von Gottes Gemeinde, würde Gott es erneut, weil sein Charakter hat sich nicht geändert, es zulassen, dass heidnische Irrlehren gegen Gottes Gemeinde einziehen. Darüber würde Gott sich seine Gemeinde reinigen und seine Gemeinde sichten. Gott hat uns in die Wüste gebracht. Das war bereits ein Wunder. Und denn der Auszug aus Ägypten war keine Selbstverständlichkeit. Und er wird uns, auch nachdem er angefangen hat mit diesem Werk, nach Kanaan bringen. Er wird imstande sein, Kanaan zu bevölkern. Das heißt, die himmlischen Wohnungen, sie werden nicht leer bleiben. Das hat Gott versprochen. Er bereitet jetzt gerade diese himmlischen Wohnungen vor. Was für ein liebender Gott, der alles vorbereitet. Und Gott selbst, Christus, hat versprochen, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Was für eine Verheißung, die uns heute noch gilt. Daher erneut, um es in der Sprache der Millariten auszudrücken, sofern die Zeit noch besteht. Und sofern die Gemeinde es wünscht, nach ein paar Jahren Auszeit, wenn es recht ist, die brauchen wir, glaube ich, alle, sollten wir als nächstes über die Alpha- und Omega-Krise sprechen. Denn 1844, damit begann unsere Reise, hat uns auf 1888 verwiesen. 1844 hat Gott dieses Volk aus der Welt, aus Ägypten gerufen und ihnen die Unterscheidungslehren gegeben. Aber sie hatten Christus aus den Augen verloren. Also wäre klar, dass Gott ihnen 1888 geben müsste. Müsste ihnen Christus das richtige Verständnis vom Evangelium und wie wird der Mensch gerettet zurückgeben. Das war geschehen. Damit hätten sie einziehen können. Wir wären längst im himmlischen Jerusalem. Aber der Mensch hat sich denen in den Weg gestellt, den Weg versperrt. Jetzt würde Gott sein Ziel, wenn nicht durch die reinste Botschaft, die 1888er Botschaft erreichen, dann halt durch Irrlehren. Also verweist uns 1888 auf den Alpha- und Omega-Abfall, die Alpha- und Omega-Krise. Nichts in der Welt, hier steht's, ist Gott so teuer wie seine Gemeinde. Nichts hütet er mit einer solchen eifersüchtigen Sorgfalt. Nichts beleidigt Gott so sehr wie ein Verhalten, durch die der Einfluss derer, die in seinem Dienst stehen, beeinträchtigt wird. Es spricht Gott zu jedem, der dieser Gemeinde treu ist und der eine Aufgabe in dieser Gemeinde erfüllt. Mitunter mit viel, manchmal Schmerz, mit viel Hingabe und persönlichen Opfern. Hier sehen wir, wie Gott das ansieht. Alpha und Omega und die Alpha und Omega-Krise sind kein Zufall, sondern es sind Gottes Mittel, um sein Ziel zu erreichen, selbst wenn auch mit Verzug. Erinnern wir uns noch an den Beginn der Serie, der erste Vortrag, wo Gott den Adventgläubigen Licht gegeben hat, nämlich die Unterscheidungslehren, direkt nach der Enttäuschung, und Ellen dann aufgerufen hat sukzessive, dass wir das Fundament beibehalten müssten. So hatten wir begonnen. Das heißt, dieses Fundament, dieses Licht wäre jetzt durch die Alpha- und Omega-Krise unter Beschuss. Jetzt würde auf einmal die Fragen aufkommen in Gottes Gemeinde, ob die Bibel inspiriert ist. Dann, ob die 6-Tage-Schöpfung wirklich wörtlich zu verstehen ist. Ob wirklich ein himmlisches Heiligtum besteht. Ob der Sabbat gültig ist. Ob das Jahr 1844 in der Schrift überhaupt vorkommt, in der Prophetie. Ob Ellen inspiriert ist. Ob es überhaupt ein Untersuchungsgericht gibt. Ob es jemals zu einem nationalen Sonntagsgesetz aufgrund der Prophetie kommen würde. Ob der Antichrist wirklich in Rom sitzen würde und ob es ein buchstäbliches Advent geben würde. Viele Reisende auf dieser Leinwand, auf ihren Weg, haben aufgrund dieser Alpha- und Omega-Krise, wo genau unser Glaube unter Beschuss steht, diese Glaubenssäulen bereits aufgegeben. Geh mal heute durch Gottes Gemeinde und schau dich um, wer noch Gottes Wort, so wie es uns offenbart ist, mit dem angehäuften Licht über die Jahrhunderte, wer dieses Wort noch verkündigt. Und die Gründe dafür, dass es so aussieht, wie es aussieht, sind die Alpha- und Omega-Krise, weil Gott sich auf diese Weise seine Gemeinde sichtet. Und die Ergebnisse davon sehen wir heute mit unseren eigenen Augen. Wir leben längst in der Zeit der Sichtung. Und die Folgen der Sichtung sind längst unter Gottes Volk und seiner Gemeinde zu beobachten. Das heißt, erst durch die Reinigung von Gottes Gemeinde wäre der Spätregen überhaupt möglich. Der wird zurückkommen, der damals schon ergangen wäre. Die Sichtung ist die Voraussetzung für den Spätregen. Und deswegen sichtet Gott heute seine Gemeinde. Das ist der Grund dafür. Ihr Lieben, der Frühregen damals, womit fing er an, der Frühregen? Er fing an mit einer Prüfung. Was war die Prüfung? Es war das Kreuz. Die Folge von dieser Prüfung war eine Sichtung. weil viele diese Prüfung nicht bestanden haben. Es waren sehr wenige, die diese Prüfung bestanden haben. Und die Gesichteten, die auf diese Weise gesichtet wurden, haben den Frühregen erhalten. Genauso wird es beim Spätregen sein. Womit fängt es an beim Spätregen? Mit einer Prüfung. Was ist die Prüfung? Es sind die Irrlehren. Die Folge von diesen Irrlehren wird die Sichtung sein. Und die Gesichteten, auf diese Weise Gesichteten, werden den Spätregen erhalten. Genauso hat es Gott uns versprochen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, erst wird die Gemeinde gesichtet. Und zwar aufgrund der Irrlehren. Und dann wird die Welt gesichtet. Und zwar durch den lauten Ruf. Sie werden gleich mit der reinsten Botschaft geprüft, weil die Welt da draußen, die ja gar nichts wissen von dem, was hier geschieht, im Gegensatz zu uns die reinste Botschaft niemals verworfen haben. Wir kriegen deswegen die Irrlehren, aber sie kriegen mit dem lauten Ruf gleich die reinste, den einfachen Weg, die reinste Botschaft. Die Welt erhält diesen Ruf und er wird ergehen. Warum macht Gott all das? Gottes Wort gibt die Antwort. Warum all dieser Aufwand? Was für ein Aufwand? Die Schrift spricht in Hesekiel 33. So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode der Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das ist Gottes Wunsch. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Amen. Lass uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du das Ende der Welt glorreich zustatten bringen wirst und dann jeder sehen wird, dass du gerecht gewesen bist, dass du wirklich Liebe bist und dass jeder, der Errettung wünschte, auch Errettung finden konnte. Vielen Dank für dieses große Geschenk. Helf, dass wir dir nicht im Wege stehen bei unserer Errettung, sondern diese Errettung, unsere Errettung und die Errettung unserer Familie möglich machen. Vielen Dank dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen.